Es war ja höchst an der Zeit. Ich war hier bei der Eröffnung der Bibelschule in den 80er Jahren. Das war das erste und einzige Mal in Ampelwang. Entschuldigung, ich entschuldige mich dafür. Und es ist einfach wunderbar hier. Weißt du das, die mit der Bruder gebetet hast? Jemand hat da gebetet vorhin. Ja, genau. Jesus sagt zu mir, ich bin sein Bruder. Also es hat eh abgestimmt. Es passt schon. Und Hubert, also so, er hat dein Enkel, hat ganz leise das gesagt, was nächsten Sonntag ist, und du hast es verstanden. Also ich glaube, das ist eher so, du willst nicht immer alles verstehen, gell? Dass das so ist. Und wie es geht, ich habe da von meiner Mutter übernommen, wenn ich gefragt werde, wie es mir geht, dann sage ich immer, besser als ich es verdiene. Und dann kommen die Leute, Herr Doktor, ja Sie, wieso, warum und weshalb? Und schon sind wir im Evangelium drinnen. Keiner ist gut, keiner hat was zu bringen, aber Gott ist gut, Jesus ist gut und er hat das Werk vollbracht und vollendet. Möchte ich euch bitten, einen Text, dass wir gemeinsam lesen, den die in der Sonntagsschule schon waren und auch sonst, jeder von uns hat den Text schon einmal gehört, über einen der liebsten Brüder im Neuen Testament. Der kommt nur einmal vor, aber es ist einfach eine so wunderbare Begebenheit. Das Thema ist so Begegnung Jesu mit Menschen, diesen Kreuzungspunkt, so wie wir eben den Lied gesungen haben am Kreuz. Da ist diese Kreuzung, da hoch oben, da hängt er. Jedes Mal kommen mir die Tränen, wenn ich das Lied singe. Er hängt da oben und dort ist der Kreuzungspunkt und dort ist das Leben. Und das Kreuz ist leer. Das Kreuz ist leer. Jesus lebt und Jesus ist Sieger. Halleluja. Und dieser Bruder, der kommt vor im Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Lukas 19, 19, 1 bis 10. Jesus ging hinein und zog durch Jericho und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Und er war ein Oberzöllner und er war reich und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei, und er konnte es nicht vor der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe, denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten, er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Zachäus, allein schon der Name Zachäus, der Name bedeutet eigentlich rein und unschuldig. Und wir wissen, es steht hier, was er ist vom Beruf Zöllner, sogar Oberzöllner. Oberzöllner. Ich war einmal in einer Besprechung im Wiener Magistrat für Missionare, für Aufenthaltsbewilligungen, und dann habe ich halt den Leiter angesprochen, Herr Senatsrat, und der hat gesagt, wir wollen keine Titel nennen, aber wenn schon, dann Obersenatsrat. Also okay, der Ober, der, fast hätte ich dann zu ihm Herr Ober gesagt, aber da hätte er wahrscheinlich auch komisch geschaut. Wie auch immer. Gut, rein, unschuldig, Oberzöllner. Die Römer haben ja den Zoll verpachtet. Und da gibt es also einen Oberzöllner, einen Mittelzöllner, einen Unterzöllner und leichten und weiß ich was alles. Und das gibt so, und jeder knöpft den Leuten das Geld ab. Und am Ende zahlt wer die Rechnung? Wir. Da hat sich nichts in den 2000 Jahren nichts geändert. Am Ende zahlen wir überhöht alles und alle dazwischen haben ihren Rebach, haben irgendwo mitgeschnitten. So war es. Und darum war ja diese Berufsgruppe nicht gerade wirklich sehr begeistert bei den Leuten, wie sagt man, gut angesehen. Gut, wenn sein Name rein unschuldig ist, mit Betrug, sagt er, was ich genommen habe, werde ich wieder gut machen, ist es interessant. Sein Name eigentlich ist Programm, rein unschuldig. Und das merkt er auch, der ist reich, steht hier. Er war reich, sehr reich. Aber er ist isoliert, er ist verachtet. Keiner will mit ihm was zu tun haben. Und er merkt, der Reichtum allein, der tut's nicht. Und irgendwie, mir fehlt was, mir fehlt eigentlich das Wichtigste im Leben. Ich habe das lange Jahre auch so gedacht. Mein Vater war auch Richter, alter Hofrat, so wie ich jetzt auch ein alter Hofrat bin. Ja. Und meine Eltern, bürgerlich in einer guten Familie aufgewachsen, ich war das Lieblingskind meiner Eltern als Einzelkind, ist mir einfach gut gegangen. Und ich habe mir auch gedacht, ja, eigentlich bin ich recht brav und habe niemanden, wie sagen die Leute, niemand umgebracht, niemand bestohlen und so weiter, habe meistens die Wahrheit gesagt und habe ja, das Gymnasium mit einmal Wiederholung, die fünfte war so schön, die habe ich wiederholt, die wollte mir noch einmal geben, aber dann die Matura gemacht und dann das Jurastudium und dann die Richterprüfung und alles. Eigentlich so kann der liebe Gott mit so einem Typen wie mit mir recht zufrieden sein. Wenn alle so wären, ne, dann hätte man keine Probleme. Und so ähnlich ein bisschen, aber im Inneren doch noch das, ja, ob das auch wirklich so ist und ob das auch wirklich so hinhaut, dann beim lieben Gott, so ganz allgemein gesprochen. Und so denke ich der Zachäus hier. Mir fehlt was. Und dann hört er, dass Jesus da in Jericho ist und dass Jesus vorbeikommt und er möchte ihn sehen. Das ist einer, der will, der wirklich will. Wenn wir im Lukas-Evangelium gleich ein Kapitel vorher, 18, nachschauen, da gibt es ein paar Berichte. Da ist das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Da ist einer, die gehen beide in den Tempel, der Pharisäer, Kapitel 18 von Vers 9 weg dann. Der Pharisäer, der auch sich aufblustert und dem lieben Gott erzählt, was er alles tut und wie gut er ist und wie er eigentlich, der liebe Gott, ihn streicheln muss, weil er so gut ist und so. Und dann sagt er, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber oder so wie dieser Zöllner da. Da ist auch noch dieser Zöllner. Ja, da steht er. Und der Zöllner, der traut sich nicht einmal den Kopf aufzuheben, der steht hier und sagt, oh Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Das ist einmal die Situation, die müssen wir mal akzeptieren, ganz einfach, an diesem Punkt. Die Dora Rappert, manche vielleicht kennen den Namen, die hat einmal gesagt, in der göttlichen Arithmetik muss man zuerst eine Null geworden sein, um in der Verbindung mit der großen Eins etwas zu werden. Einmal zu erkennen und anzuerkennen, ich bin nichts, ich habe nichts, ich kann nichts. Ein Nichts, ein Habe-Nichts sozusagen. Ich bin nichts. So fällt mir gerade ein Psalm ein, schauen, ob ich ihn geschwind finde. Psalm 40 ist das, glaube ich, 40. 40 links oben, da ist er, links Mitte. Ja. Ich aber, sagt der Psalmist, bin elend und arm. Der Herr denkt an mich, meine Hilfe und mein Retter bist du, mein Gott, zögere nicht. Ich bin elend und arm, steht hier. Ich habe nichts. Womit bin ich in die Welt hineingekommen und womit gehe ich wieder aus der Welt hinaus? Eigentlich all diese Dinge, die uns so groß und so stabil erscheinen. Ein kleines Erdbeben und das Haus ist weg. Und was auch immer, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe eigentlich nichts. Ich habe, wenn ich was habe, ist es vergänglich. Da kommt der Rost dran, die Diebe graben, wie es so schön heißt. Ich habe nicht, genau genommen habe ich nichts. Ich kann nichts. ja, Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, wirklich nichts tun. Und das musste erst mir Gott dann aus seinem Wort her zeigen, so ist es. Was nutzt dir dein Studium, was nutzt dir dein Beruf, was nutzt dir all das? Aber ohne Gott ist es alles schal, ist es alles leer, ich kann nichts. Sprich ich deutlich genug? Ja, gut. Er ist da so, da schaue ich hin. Und wenn er lächelt, ist in Ordnung. Wenn er grimmig reinschaut, habe ich einen Blödsinn gesagt. So, jetzt der Hubert. Aber jetzt das Ganze noch einmal. Ich bin nichts. Und dann steht im Petrusbrief, 1. Petrusbrief, ich bin nichts. Aber was dann Gott sagt, was ich bin, 1. Petrus Kapitel 2, sagt er, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation und. Und in den Briefen, ihr seid Erben Christi und was wir alles sind in Christus, aber nur in ihm, nur in ihm. Ich bin in ihm. Du aus Gnaden begnadigt, bin beschenkt, überreich beschenkt. Es hat jemand einmal gesagt, ich bin sündiger, als ich je geglaubt hätte und bin in Christus mehr geliebt, als ich es je hoffen hätte können. So ist es. Das ist wirklich so. Ich bin jetzt 73, also ein junger Bursch vergleichsweise. Ja, aber in 8, 9 Jahren könnte ich auch schon Urgroßvater sein. Na, du bist 86, oder? Na, hätte ich das nicht sagen dürfen? Oder das weiß eh jeder, Aber im Alter denkt man, man wird immer besser, aber es ist, die Anfechtungen kommen auch dazu, eben die körperlichen Anfechtungen. Aber der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Ach, das ist was Herrliches. Aber Anfechtungen und Gedanken, wo du denkst, wo kommen denn die jetzt her? Wie gibt's denn das? Und manchmal geht an solchen Tagträumern weiter und denkt, na, du blöder Kerl, das brauchst du doch gar nicht. Über andere im Autoverkehr zum Beispiel. Ne? Ich war ja perfekt, zu 100% perfekter Autofahrer. Und alle anderen sind ja so ziemlich das Mieseste, was es gibt. So etwa diese Haltung. Und die haben wir ja auch zu anderen, zu Politikern. Jetzt nehmen wir es in Wahl 17, ich sage nichts, überhaupt nichts dazu. Aber diese Haltung, ich bin nichts, ohne Jesus bin ich nichts, aber in ihm, mit ihm und wenn er in mir ist. Und Paulus sagt im Galaterbrief, ich lebe, doch nicht ich, Christus lebt in mir. Christus lebt in mir, das ist es, herrliche, wunderbare. Das ist so wie dieses Püppchen, das russische, die Babuschka, oder wie heißt das? Diese, nicht, wo so großes und immer kleiner werden, so drinnen, und da denke ich, und ich bin ganz mitten innen drinnen, bin ich, und da rundherum ist der Herr Jesus, und da sind's, er, und von allen Seiten umgibt er mich, und ich bin nichts, ich bin so ein kleines Püppchen da drinnen. Trotzdem geliebt, über alles geliebt, so geliebt, dass er ans Kreuz gegangen ist. Ich bin nichts, ich habe nichts. Und im Korintherbrief steht, ihr habt alles, aber nur in ihm. Ich kann nichts, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dann sagt Paulus, ich vermag alles durch den, der mir die Kraft gibt, alles. Also das sind so diese göttlichen Widersprüche und da leben wir drinnen und aus diesem Leben dürfen wir leben. Und dieses Leben, nach dem sehnt sich, glaube ich, dieser Zachäus auch in unserem Text. Er weiß, das haut nicht hin. Er suchte Jesus zu sehen. Und wenn man will, dann findet man ihn. Wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus, sagt der Herr Jesus. Also ich halte mir an solchen Verheißungen auch nach 49 Glaubensjahren ganz, ganz fest. Gott hat es gesagt, Jesus hat es gesagt, so stimmt's und es ist herrlich und wunderbar, er suchte Jesus zu sehen. Diese Kreuzungspunkte, wenn man will, dann ist auch wirklich, jetzt muss ich euch, habe ich doch gestern versprochen, von meiner Großmutter erzählen, von der Oma Strasser erzählen. Übrigens so die Hildegarde geheißen, Hildegard. Die Oma Strasser, die war so eine richtige weltmeisterliche böhmische Köchin. War aus Niederösterreich, aber ihr Vater war, ihr Großvater, na wie ist das, mein Urgroßvater war aus Brünn, also ich bin ein echter Wiener. Urgroßvater aus Brünn, meine väterlichen Eltern aus Olmütz, also es passt, ich bin die richtige Mischung dazu. Die Oma Strasser, die hat kochen können und die ist dann 5 Stunden gestanden und hat gekocht und hat sich einfach gefreut, wenn dann das geschmeckt hat. Und Palatschinken hat die gemacht, da hätte es können, die waren so dünn, dass man die als Fensterglas verwenden hätte können. So dünn, könnt ihr euch das, solche Palatschinken vorstellen, also ist ein Wahnsinn. Und wenn meine Eltern auf Urlaub waren, war ich bei der Oma untergebracht und die hat gekocht. Und ich war ja so ein Hering, also bei unserer Hochzeit habe ich 250 Kilo auf 1,75 Meter auf die Waage gebracht. Meine Frau 47 Kilo, und da haben die Verwandten gesagt, die verhungern beide gemeinsam. wahrscheinlich. Jedenfalls, macht mal ein Schinken, und dann gibt es eine nach der anderen mit wunderbarer Marmelade. Und dann hat es mir die 12. schon drauf, und die Oma, ich kann nicht mehr, ich kann nicht. Und dann kommt dieser Ausspruch für die Ewigkeit. Ich kann nicht heißt, ich will nicht. Patsch! War die nächste schon drauf auf dem Teller. Ich kann nicht heißt, ich will nicht. Ist nicht immer so, aber oft ist es so. Ich will nicht, weil ich weiß, da hat Gott Forderungen. Da gibt es etwas in meinem Leben, was ich ändern muss. Das sehen wir hier an dem Zachäus ganz, ganz deutlich, dass sich das verändert. Seine ganze Einstellung zu seinem Reichtum, zu seinem mit den anderen Menschen. Änderungen. Aber er sucht Jesus. Er weiß, ich brauche ihn, ich brauche ihn. Und jetzt sehen wir hier, Jesus kommt und die Volksmenge um ihn herum, diese berüchtigte Volksmenge, die wie eine Mauer um Christus herum ist und dem anderen abhält, die stehen da. Zum Beispiel die blutflüssige Frau, wenn wir an sie denken, die kommt nicht durch, die erwischt gerade nur so den Zipfel von seinem Gewand. Er kommt nicht durch an der Volksmenge. Im Kapitel 18, da haben wir schon das Gleichnis gehabt vom Zöllner, vom Pharisäer, da ist auch der reiche Jüngling, im Vers 18 in Lukas, der reiche Jüngling, und wenn man die Evangelien vergleicht, er ist einer der Obersten und die hatten damals auch die Aufgabe eines Richters, das freut mich natürlich, also ein junger Richter mit einem Wort, der da auch zu Jesus kommt und ihm aufzählt, was er alles Gutes tut, was er alles tut. Und eigentlich auch wieder gestreichelt werden will. Und Jesus sagt, eines fehlt dir. Und auch da ist es dann der Reichtum bei diesem reichen Jüngling. Eins fehlt dir, verkauf alles, was du hast, gib's den Armen. Und da merkt man, wie der dran hängt an dieser Versicherung, an den vergänglichen Dingen, dieser eine. Der ist auch zu Jesus gekommen, aber die Konsequenzen wollte er nicht ziehen daraus. Wer zu Jesus kommt, muss erfahren, es ist einfach, es geht nicht so weiter. Das schlamperte Wiener Leben, ich rede nur von Wiener, als Wiener, nur nicht von, wo sind wir jetzt? In Oberösterreich, nicht? Ja, genau. Na, wir sind jetzt in Gröbming in der Steiermark, darum muss ich mir überlegen, in welchem Bundesland bin ich denn jetzt gerade. Es hat Konsequenzen ein und das endet nicht mit dem 60er, mit dem 70er oder mit dem 80er oder mit dem 90er. Es hat Konsequenzen und ich muss immer wieder neu den Heiligen Geist in mein Leben hinein leuchten lassen. Wie schaut es aus? Ist die erste Liebe noch da? Die erste wirkliche Liebe zu Jesus und seinem Wort und. Nun, er sucht Jesus. Der reiche Jüngling geht betrübt weg. Der geht weg, das ist wirklich ganz schade. Aber der Zachäus scheut keine Opfer. Wir waren gestern auf der, wie heißt die Warte?
Göbelbergturm.
Ja, wart ihr ja alle schon oben drauf? Ist ja wunderbar, herrlich, der Blick von da oben. Ganz großartig. Die Stiegen sind auch, da muss man schauen, wie man noch beieinander ist, natürlich, dass man, bis man dann oben ist. Aber das lohnt sich. Nun, der Zachäus ist nicht so hoch hinaufgestiegen, Maulbeerbaum. Die, immerhin 12 bis 15 Meter wären die auch groß, hoch. Haben aber unten sehr breit ausladende Äste, haben wir in Israel schon gesehen. Und da steigt er hinauf und geht dann auf eins dieser ausladenden Äste. Ich stelle mir das immer so vor, da fängt es schon zum Knacksen an, je weiter er auf diesem Ost da hinübergeht, um Jesus zu sehen, oben drüber. Und Jesus kommt vorbei. Jesus kommt vorbei und er sagt, ich muss heute in deinem Haus bleiben. Jesus muss gar nichts. Also auch er musste nicht ans Kreuz gehen. Er hätte, wie sagt er, Legionen von Engeln rufen können. Jesus muss überhaupt nichts. Seine Liebe ist es, die ihn hier zur Welt gebracht hat. Seine Liebe ist es, die uns Tag für Tag trägt und führt. Seine Liebe ist es, Herr, aus der wir leben. Aber ich muss in deinem Haus bleiben, sagt er zu dem Zachäus. Und da gibt es diesen Zachäus, da steht jetzt hier, er stieg eilends herab. Wir haben zu Hause in Wien eine ziemlich befahrene Straße, aber auf der anderen Seite ist ein Friedhof und ein Park und mit hohen Bäumen und da gibt es Eichkatzeln und das ist so schön. Manchmal in meiner Bibelstunde bin ich unterbrochen, weil ich rüberschaue und diesen Eichkatzeln zuschaue. Das ist ganz wunderbar. Ich habe mit zwei beobachtet, die da so um einen Baum herum sich verfolgt haben und dann wieder in der anderen Richtung auch wieder hinauf. Ich weiß nicht, ob das also ein Paarungsritual war oder wie, aber das ist herrlich. Aber habt ihr schon ein Eichkatzerl erlebt? Ein Eichkatzerl, das so bedächtig dahin schreitet? Ich noch nicht. Ich habe die immer nur Wurlen gesehen. Dahin sausen gesehen, so Eichkatzerl. Und wenn ich da sehe, eilends steigt er herab, denke ich, wie das Eichkätzchen, eilends. Ganz rasch, also in Schallgeschwindigkeit, saust der Zachäus hier runter von dem Baum bei Jesus, sagt, ich muss bei dir zu Hause einkehren. Und das Interessante, jetzt das Nächste, wieder diese Volksmenge, die da wie eine Betonwand um ihn herum gewesen ist, das war die richtige Schutzwand für die Bundespräsidenten und Bundeskanzlerhaus in Wien gewesen, diese Betonwand der Menge. Was tun die? Sie murren. Und das sehen wir immer und immer wieder. Das können wir so zusammentragen. Die Menge murrt, er ist eingekehrt. Links unten habe ich da irgendwo auch immer Lukas, aber finde ich jetzt in der Geschwindigkeit nicht. Da ist es auch wieder murren. Er, bei Sündern kehrt er ein. Diese Menge. Lasst uns angemurrt werden von denen, die Christus nicht kennen. Statt zurückmurren, einfach Liebe erweisen. Das so die Backe hinhalten, hat Jesus gesagt in der Bergpredigt. Ich murre auch manchmal, wenn ich so, gerade jetzt im Wahlkampf, aber ich habe jetzt eh aufgehört, mir diese Sendungen anzuhören. Man kommt ins Murren automatisch und meine Frau schaut schon ganz ernst, nein, ich kriege die Kurve, ich bin schon wieder weg davon. Aber murren, so Selbstgerechte eben, und was will der Zöllner noch dazu, der verachtete Zöllner, sie murrten alle, er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Das einmal zu erkennen, so wie ich das erkannt habe, die Navigatoren haben ein schönes Beispiel gehabt mit der Brücke. Da ist der Mensch auf der einen Seite, so wie er ist, und da ist keiner, der gut ist, sagt der Römerbrief, Kapitel 3, keiner, kein einziger, der gut ist. Und auf der anderen Seite ist Gott und dazwischen eine Kluft, die unüberbrückbar ist. Und dann schafft Gott diese Brücke durchs Kreuz. Diese Brücke, und wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben, wir dürfen ewiges Leben haben, wir dürfen aber lieber Vater sagen, wir dürfen Gnade, wir leben aus der Gnade, da murren, sie murren, und wir dürfen Menschen davon erzählen. Jetzt in der letzten Zeit immer wieder die Gelegenheit dazu und erlebe einfach Wunder, wo Menschen wirklich umkehren. Vor einem Jahr in Gröbming war ein Handwerker an dem Haus und ich durfte ihm das Evangelium singen und von Jesus schwärmen, von einem Leben mit dem Herrn Jesus. Und jetzt nach einem Jahr habe ich gehört von unserem Freund, dass der dann, ich habe mir mal ein Heftel gegeben, Gott persönlich kennenlernen, Campus Crusade, dieses kleine Heftel, das war früher die geistlichen Gesetze. ja, die vier geistlichen Gesetze. Das war, ich war Richter in St. Pölten. Ich komme gleich wieder, ich mache nur einen kleinen Schlenkerer. Ich war in St. Pölten ja Richter, 32 Jahre lang. Und jeden Tag mit der Bahn nach Wien gefahren, nach Haus gefahren. Und da kommt man mit Menschen ins Gespräch. Und nachher so ein Gespräch, wenn dann der Hauptbahnhof, der Westbahnhof war, habe ich gesagt, darf ich Ihnen noch, weil wir so ein schönes Gespräch gehabt haben, ein Gesetzbuch schenken. Da sind die immer weiß geworden, ein Gesetzbuch würde man schenken und dann habe ich ihm die vier geistlichen Gesetze gegeben. Weil da einfach in kurzer Form so drinnen steht, wer wir sind und was Gott getan hat und was wir tun sollen, um wirklich Leben zu bekommen. Das ist eben genau diese Situation. Da ist der Zachäus und da sind diese Menschen und die brauchen Jesus. Die brauchen einfach Jesus und die brauchen also nicht auch angelehrt zu werden, das werden sie eh in der Welt von überall her, sondern die müssen angeliebt werden. Das ist das Entscheidende. Und wenn man die größten Frechheiten und Gemeinheiten ins Gesicht sagt, dann darf ich lächelnd, also ich reagiere manchmal mit einem blöden Witz, das ist, aber das muss ich mir auch abgewöhnen. Aber einfach mit irgendwas Liebevollem antworten und nicht darauf einzusteigen. Murren, also auf das Murren. Und schon gar nicht, dass wir murren. Wir haben Freunde, Geschwister, Glaubensgeschwister in Mariazell. Und der Frenkie und ich, wir sind Weltmeister so im Murren, wenn wir die Nachrichten sehen und im Meckern. Und dahinter sitzen dann immer unsere beiden Damen, meine Frau und die Lilly und die schütteln nur den Kopf, was ihre Männer da vorne aufführen. Und dann habe ich eines Tages einen Vers gefunden, jetzt schaue ich einmal. Ob ich ihn finde, ist irgendein so 30er Vers, und dummerweise finde ich ihn jetzt gar nicht. Der spricht genau davon, oh ja, da ist schon, Psalm 37, Vers 1, entrüste dich nicht über die Übeltäter, also über die Menschen ohne Gott, entrüste dich nicht, es gibt ein paar Verse noch drinnen. Und dann habe ich gesagt, das habe ich jetzt entdeckt, also ich werde jetzt mich nicht mehr über andere entrüsten. Und wenn wir dann so gesessen sind und wir zwar wieder angefangen haben, dann kam von hinten, entrüste dich nicht, aus dem Hintergrund von den weisen Damen, entrüste dich nicht. Schaut einmal nach, Konkordanz, es gibt mehrere dieser Verse, das ist nur der, den ich jetzt gerade in die Hände gekriegt habe, entrüste dich nicht über die Murre nicht. Nun, wir kommen zurück zum Zachäus. Jesus kommt in sein Haus und er sagt, wir haben es ja gelesen, die Reaktion, er will alles den Armen geben, er will gut machen, Restitutionitikum, wieder gut machen, was er da angestellt hat, all die Jahre als Zöllner. Und Jesus sagt, heute. Er hat das zweite Mal schon, von oben ist gestanden, heute muss ich bei dir einkehren. Heute ist der Punkt, heute ist der Tag. Denk gerade an Hebräer Kapitel 4, wenn es weiß, links oben. Hebräer, jawohl. Und jetzt finde ich es auch dann sicher gleich irgendwo. Heute, sagt im 4, Vers 7, heute, sagt durch David nach so langer Zeit, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute ist der Tag. Oder auch im dritten Kapitel, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie es in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste geschah. Heute ist der Tag. Jetzt ist der Augenblick. Auch in einem Leben mit im 50. Glaubensjahr gibt es solche Punkte, wo Gott einem sagt, heute, jetzt, das kannst du abgewöhnen, oder das war auch nicht in Ordnung. Wir haben, meine Frau und ich, eine wunderbare Ehe, wir haben vor ein paar Wochen den 45er in Paris, natürlich, ganz fantasievoll, in Paris gefeiert, den 45er. Aber auch in unserer Ehe gibt es manchmal Gewitter und Sturm und Blitz und Donner, das kommt vor. Aber die Versöhnung ist halt so schön dann wieder. Also eigentlich hätte man ja fast sagen, das ist gut so, weil die Versöhnung so schön ist. Das ist ein Blödsinn jetzt. Aber heute, und das sagt Gott heute und jetzt, jetzt, und der Zorn soll nicht über der Sonne untergehen. Also, und das ist ein guter Tipp, den wir aus 45 Ehejahren haben. Den Zorn, was dazwischen steht, nicht einfach untergehen zu lassen und dann sich versöhnen und sich abbusseln und dann ist, ja, das ist herrlich. Das ist was Wunderbares. Aber bitte lass mich fragen, nur ich bussle sie ab. Ich in so einer Situation. Heute muss ich in deinem Haus bleiben. Heute ist der Tag, wo diesem Haus Heil widerfahren ist. Und dann kommt im Vers 10 diese Aussage: Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Und das sind wir, jeder Einzelne, ausnahmslos. Er ist gekommen, um zu suchen. Der gute Hirte sucht das verlorene Schäflein. Das Schäflein ist dankbar, wenn es ein Schäflein ist, wenn der gute Hirte kommt. Eine Geschichte noch, dann höre ich gleich auf, aber eine Geschichte fällt mir jetzt noch ein. So im Wortleben, mit dem Wortleben, mit dem Wort Gottes, mit der Bibel leben. Aber nicht nur lesen, sondern wirklich leben damit. Wir haben vor ein paar, Anfang Juni war das, eine Wanderung gemacht im Ötscher Gebiet zum Treffling-Fall. Ich weiß nicht, ob ihr den schon einmal gesehen habt. Das ist fantastisch. Das ist ein Wasserfall, der kommt einmal runter. Okay, das ist nichts Besonderes. Aber der geht dann waagrecht rüber in eine Höhle, waagrecht, der macht ein Ding, waagrecht rüber und dann kommt er wieder und dann fällt er runter. Also so einen Wasserfall habe ich auch noch nie erlebt. Und natürlich meine Stöcke dem Freund gegeben mit der Kamera, das muss ich fotografieren, unkonzentriert auf einen schmalen Weg abwärts, Naturweg abwärts und dann war der Riesel natürlich, Erdriesel und wie es sein muss, hebt es mich aus. Und in dem Moment, wo ich so richtig gehend im freien Fall bin, auf dem schmalen Weg, ist mir das Wort eingefallen, die gute Hand meines Gottes, meines guten Gottes, tue ich noch hinzu, die gute Hand meines guten Gottes ist zum Besten über mir, im Fliegen, das war so fantastisch. Und dann bin ich mit voller Wucht auf dem Unterarm und das ist jetzt schön langsam, kann ihn wieder bewegen, noch mehr als drei Monaten ist glaube ich, die gute Hand meines guten Gottes. Dann haben wir gedacht, jetzt bin ich schon 73 und jetzt noch nie habe ich mir was gebrochen. Jetzt ist es soweit. Und es war aber nur eben eine sehr starke Prellung und der Ellbogen und so weiter. Aber das war das Erlebnis. Die gute Hand meines Gottes ist zum Besten über mir, auch jetzt, wo ich darunter sage. Wir haben nämlich auf dem Weg eine junge Frau getroffen. Junge Frau, 50 ist sie. Aber für unser Eins ist es jung. Natürlich. Und die hat sich uns angeschlossen. Und sowohl die Vera, wir haben beide gedacht, eigentlich hätten wir ja zu dritt diese Zeit haben wollen. Und so hat sich die Frau angeschlossen. Aber was war dann? Ich bin dann gefallen und natürlich war nichts gebrochen, aufgesprungen, gehen wir wieder. Nach 3 Schritten habe ich mich wieder hinsetzen müssen. Aber es geht eh, man soll ja nicht so zimperlich sein. Also gehe um die Kurve auf dem schmalen Weg und dann wäre ich, haben sie mir erzählt, Käseweiß, also sehr, sehr wenig Farbe im Gesicht. Und bin weggetreten. Mein Freund, haben sie mir auch erzählt, er hat mir dann Geständnis abgelegt. Geständnis ist ein wichtiger Milderungsgrund, dass er mal rechts und links eine runtergehauen hat und gesagt hat, du bleibst da. Dann bin ich auch wieder wirklich da gewesen, das habe ich nicht mitgekriegt mehr. Und diese junge Frau, die hat mir den Schuh ausgezogen, hat dann gesagt, so, jetzt stehen wir uns ab und hat mich massiert von den Füßen hinauf, dass das Blut wieder hinaufpumpt. Das war herrlich. Und dann nach 10 Minuten sind wir dann weiter marschiert, die gute Hand meines guten Gottes zum Besten über mir. Und am nächsten noch Rastplatz, dann konnte ihr das Evangelium erzählen und von Jesus schwärmen. Und das war so herrlich. Und mit offenen Augen und offenen Ohren und offenem Mund ist die da gesessen und zugehört, wie großartig das ist, dass Jesus, was Jesus für uns getan hat. Und ich habe sie jetzt zusammengebracht mit Geschwistern. aus Neumarkt, die ist aus Friesach, Neumarkt am Sattel. Die gute Hand. Also es ist erstens kein Bruch gewesen, okay, und wenn es ein Bruch gewesen wäre, ja, Gott selber schuld, dann ist, aber war sogar gar keine und jetzt monatelang, okay, die Schmerzen, als Erinnerung ein bisschen konzentrierter zu sein. Und aber dann noch dass wir da jemanden treffen und das Evangelium sagen. Und auch die hat das Büchel gekriegt, auch die, meine Frau hat immer so mit ein Liebesbrief an dich, das Heftel ist das ein altes und da ist auch das Evangelium drinnen, ein Liebesbrief von Gott an dich. Einfach, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Das muss man mal anerkennen, dass ich verloren bin. Aber mit Jesus bin ich auf der richtigen Seite. Und jetzt im Alter, so wie du es gesagt hast, man freut sich ja eigentlich schon. Es ist schön, wir haben 5,6 Enkel. Und ja, dann wäre halt interessant, was diese 6,0, was das dann ist. Aber beim Herrn zu sein, noch schöner. Und ich war schon 7-mal in Israel. Das neue Jerusalem zu sehen, ohne Risse und ohne alle Probleme, in der goldenen Stadt, noch schöner. Also es ist wunderbar. Jetzt hier zu leben, auch was Wunderbares, ganz was Wunderbares. Aber die Zukunft ist Jesus. Noch einmal, ich lebe doch nun nicht ich, Christus lebt in mir. Also ich jetzt lebe im Fleisch. In dem bisschen Körper, das lebe ich für Christus und er in mir und durch mich. Christus in mir. Ich habe jetzt ein wunderbares Buch von John MacArthur gelesen, Die Herrlichkeit des Himmels. Kann ich nur empfehlen, wo er da eben sagt, die ganzen Spekulationen, es gibt jetzt so viele Bücher über Erlebnisse, Nahtoderlebnisse und Spekulationen über den Himmel. Nur das, was in der Bibel drinnen steht, ohne Spekulationen. Wir können uns Gott und den Himmel, die Herrlichkeit, die Ewigkeit ja nicht vorstellen. Das sind immer nur Bilder, so ein bisschen, dass wir ein bisschen hinatmen können zu dem, was vor uns steht. Und wir sind zwar jetzt schon sehr stark dort, aber wir stehen immer noch mit beiden Beinen in der Welt, immer noch drinnen, nicht von der Welt, aber in der Welt, immer noch drinnen. Und wir dürfen den verkünden, der gekommen ist, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Abschließend ein paar Verse noch, 1, 2, 3, 4, die da genau diesen Wortlaut haben, ich bin gekommen. Johannes 10, Vers 11, das ist das Kapitel, der gute Hirte und die Tür, aus dem ich bin gekommen, dass meine Schafe das Leben haben sollen. Und zwar in der Fülle, das Leben wirklich in der Fülle. Lukas 5, 32, ich bin gekommen, die Sünder zur Buße, zur Umkehr zu rufen, dann der Zachäus-Vers zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und im Johannesevangelium Kapitel 12, da sagt er, ich bin gekommen als das Licht. Wer an mich glaubt, der wird nicht in der Finsternis bleiben. Wir merken es in unserer Gesellschaft, in dieser Welt, dass die Finsternis immer finsterer wird. Und das ist nicht nur der in Nordkorea und der amerikanische Präsident oder solche Typen. Es wird immer finsterer. Die Liebe, es wird immer kalt. Die Liebe erkaltet, steht Matthäus 24. Die Liebe erkaltet in vielen. Aber Jesus sagt, ich bin das Licht. Und in diesem Licht dürfen wir leben und dieses Licht dürfen wir in uns haben, dieses Licht dürfen wir ausstrahlen. Jesus lebt, Jesus ist Sieger, ihm gebührt alle Ehre, aller Ruhm und aller Dank. Wie geht's mir, wie geht's uns, wie geht's dir, wie geht's mir? Besser, als wir es verdienen. Amen.